Ja, wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde, freuen uns, dass Sie gekommen sind, bei dieser Hitze sich auf den Weg gemacht haben und mit uns auf Gottes Wort hören möchten. Wir begrüßen natürlich auch ganz herzlich Ehepaar Neudeck, Katharina und Johannes Neudeck, die arbeiten mit der VDM, Vereinigte Deutsche Missionshilfe. Und er wird nachher uns das Wort sagen und auch was zu seiner Arbeit zeigen und sagen und warum das jetzt VDM ist und warum wir da Hilfe konkret geschrieben haben, das können Sie ja nachher erklären. Ja, wir freuen uns. Vielen Dank. Wir sind sehr verbunden mit Ihnen und freuen uns, dass Sie da sind. Der Wochenspruch für diese Woche heißt: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Eine wunderbare Zusage. Und das können wir auch singen. Ein altes Heißlied mit lauter Bibelworten. Und das singen wir jetzt. Fürchte dich nicht, denn du bist mein. Der Wochenpsalm für diese Woche ist der Psalm 139. In der Luther-Übersetzung ist er überschrieben mit den Worten: Gott, der Allwissende und Allgegenwärtige. Und das ist eine wunderbare Tatsache, dass er da ist. Es gilt heute und hier, er ist gegenwärtig und er kennt unser Leben, unser Herz, unsere Welt und unsere Umwelt und weiß um alle verborgenen und auch offenbaren Dinge, all unsere Nöte und Sorgen. Das macht Mut, ehrlich vor ihm zu sein, das Herz auszuschütten. Er ist da und er weiß um alles. Wir beten Worte aus diesem Psalm miteinander. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, Es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten? Siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine rechte Hand halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Wir beten weiter. Und Herr, diese Gedanken können wir letztlich nicht begreifen, dass du wirklich an jedem Ort gegenwärtig bist bei uns, so wie du es versprochen hast. Und doch möchten wir es immer wieder fassen im Glauben, dass du da bist. Danke für dein Wort, das uns so viel Mut auch zuspricht und uns auf dich hinweist, dir zu vertrauen. Danke, dass wir heute Bibelstunde haben dürfen. Danke, dass du, Herr Neudeck, ausrüstest mit deinem Geist und mit deiner Vollmacht. Und gib uns auch ein Herz, das offen ist für das, was du uns sagen möchtest. Hab Dank dafür, dass du hier mitten unter uns bist. Amen. Und jetzt haben wir die Freude, dass Katharina Neudeck uns noch ein Lied singen wird. Und ich habe mich vorher so gefreut. Es passt wohl auch zu dem Psalm 139.
Dachte.
Zunächst mal einen guten Nachmittag. Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben, dass wir hier sein dürfen, Katharina und ich. Und vielleicht ist das heute mal ein bisschen anders oder es gibt ja immer mal auch gewisse Abweichungen. Ich bin also gebeten worden, zum einen die Bibelstunde zu halten. Dem liegt natürlich ein Bibeltext zugrunde und zugleich aber auch ein paar Sätze zur Arbeit zu sagen. Und insofern würde ich das ganz schlicht teilen. Ich beginne mit Eindrücken aus der Arbeit und nachher werden wir dann auch etwas inhaltlich zu einem Evangeliumstext gemeinsam betrachten. Vielleicht, bevor wir einsteigen, noch zwei Sätze. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir uns kennen, dass wir mit Aiblingen verbunden sind? Und vielleicht auch noch zwei Sätze zur Vorstellung. Manche kennen uns gut, manche noch gar nicht. Also Katharina und meine Frau, wir sind verheiratet seit 98. Wir haben drei Kinder im Teenie- und vollendeten Teenie-Alter zwischen 15 und 22 oder fast 16 und 22 und der mittlere wird 20. Wir wohnen in Königsbachstein, gar nicht so fürchterlich weit weg, denn auch obwohl badisch gehört der Ort zum Enzkreis und wir sind seit vielen Jahren verbunden, zum einen mit Aidlingen über das Pfingstjugendtreffen. Ich glaube, es ist so gut wie niemand hier im Raum, dem ich das erklären muss, was das bedeutet. Viele junge Menschen und eine klare Botschaft und dazwischen noch viele Angebote. Und durch einen besonderen Umstand, nämlich jetzt 30 Jahre, ist es her, dass wir, wenn ich sage Team von Hilfe konkret, Eis verkaufen an Pfingsten. Und so alt ist eben auch die Arbeit dieses Vereins. Aber ja, da ist die Freundschaft gewachsen, auch Einsätze gemeinsam. Schwester Anne sitzt hier mit der Bibelschule. Noch bevor das Reisen etwas beschwerlicher wurde mit Corona, haben wir einen doch sehr intensiven Einsatz gehabt. Danach gab es noch den Indien-Einsatz, dann haben wir wieder einen geplant. Im Moment war dann eben doch alles anders. Aber 30 Jahre Eis Pfingsten und, das wäre ein eigener Punkt, wo gab es noch Berührungspunkte im Leben? Also als, ich fange jetzt mal chronologischer an, ich glaube 12-Jähriger war ich mal bei einer Freizeit auf dem Michelsberg. Und das ist dann ein paar Jahre später gewesen, weil ja meine Frau war da noch etwas jünger, wenn ich das so sagen darf, ich glaube noch gar nicht geboren. Da war sie dann in einem Einsatz auf dem Michelsberg, was war das, ein Hauswirtschafts- und Freiwilligenjahr oder wie hieß damals auch Hauswirtschaftsjahr, glaube ich. Also insofern eine ganze Reihe von Verbindungen. Sie sehen auch, das Pult hat sich schon gesenkt, aber ich glaube, man sollte sich nicht drauf lehnen, aber das kriegt man irgendwie hin. Ja, also, so viel mal zu den gemeinsamen Dingen. Es gäbe noch anderes zu berichten, aber nur, dass man eben weiß, woher kommt das, beziehungsweise vielleicht auch noch den Satz, Katharina ist musikalisch unterwegs, sie singt, ist zu Frauenfrühstücken unterwegs, wir waren gemeinsam auch in Kroatien und sind noch in Kroatien, wo sie auch die Sprache mitgelernt hat. Ich etwas früher dort begonnen, ich habe ein Theologiestudium absolviert und nach Gemeindearbeit und anderen Einsätzen sind wir jetzt erneut wieder voll missionarisch in dieser Region im Einsatz, wo ja jetzt ein paar Infos kommen. Begonnen hat das alles, auch das ist 30 Jahre her, mit diesem fürchterlichen Krieg. Wir hätten nicht gedacht, dass wir jetzt wieder einen in Europa haben, aber damals war es genauso, dass man gesagt hat, Mensch, Krieg in Europa, das ist ja furchtbar und das war, sagen wir mal, auch dann eine mehrjährige Geschichte und auch da noch ein Blick zurück. Einigen hier ist ja bekannt die Organisation Licht im Osten, eine der ältesten missionarischen, will ich mal sagen, Einrichtungen oder Werke, die Osteuropa im Blick haben. Und dort, wo wir jetzt wohnen, im Finstal, gab es auch Verbindungen zu Licht im Osten. Da wurde Literatur vor dem Eisernen, also vor dem Fall des Eisernen Vorhangs geschmuggelt, christliche Literatur. Und als der Krieg anfing und ich kontaktiert wurde, ich war mit als 18-Jähriger, 19-, 20-Jähriger dabei, bei vielen solcher Einsatzfahrten von Polen bis Jugoslawien und von der Ukraine bis auch Rumänien bzw. Ungarn, war unser jetziger Kontaktmann, wo auch nachher Schulbau und vieles entstanden ist, einer dieser Adressen, der Literatur angenommen hat und sie dann weiter geschmuggelt wurde, wie man das damals gesagt hat, also nach Rumänien und nach Russland. Und aus dieser alten Arbeit der Kontakte zu Gemeinden hinter dem Eisernen Vorhang ist eben auch Hilfe konkret hervorgegangen. Wie gesagt, der Vukovar Wasserturm und dieses Bild. Jetzt kommen wir aber bald zur Gegenwart. Hier nochmal ein Eindruck, so sah das aus, was wir jetzt aus der Ukraine haben in Vukovar. 92, 93, auch tausende Menschen umgekommen. Also eine furchtbare Geschichte, und damals hatte ich einfach eine Berufung, wo ich gemerkt habe, Gott braucht dich dort, und habe gesagt, für ein Jahr, und aus einem Jahr sind jetzt 30 geworden. Also Berufungen haben auch manchmal eine Nachwirkung und können auch irgendwo das Leben dann noch anders prägen. Ja, jetzt zu den Arbeitsfeldern. Ich sage vielleicht so viel im Voraus, ich habe auch Rundschreiben ausgelegt. Es war ja auch die Frage VDM, wieso kommt da jetzt eine neue Organisation, Vereinigte Deutsche Missionshilfe, es ist doch Hilfe konkret. Wir haben damals den Verein gegründet vor 30 Jahren, und als ich dann ausgereist quasi bin oder gesandt wurde, haben wir gesagt, der Verein besteht aus Freunden, es ist gut, wenn du, und so verstehen wir uns auch als Missionare, dich bei einer Missionsgesellschaft verortest, wo du nochmal Rechenschaft und Verantwortung ablegst. Und das ist bis heute so geblieben, und das passt wunderbar. Es gibt, ist ja ähnlich strukturiert wie die DMG, die VDM, die war früher mal in Gerlingen, jetzt ist sie in Bassum. Und da gibt es auch viele Missionare, die noch eigene Untervereine haben, je nachdem, wie die Menschen verschieden gestrickt sind. Wir sind dort über 400 Missionare, ist keine kleine Missionsgesellschaft, aber eine, die nicht so viel über sich redet. Aber dafür sind wir sehr dankbar, jetzt auch schon an die 30 Jahre, und so kam das zustande. Die PowerPoint zeigt jetzt einfach ein paar Arbeitsfelder, Roma-Dörfer. Sie wissen ja, Roma, Sinti, früher das Wort Zigeuner. In Jesu Name 1 gibt es noch das Lied, sterbend ein armer Zigeunerknab wacht, das kennen Sie noch, haben manche gesungen. Jedenfalls auch in unserer Region im Norden Kroatiens, wo wir beheimatet sind, wenn ich das so sage, dort wohnen wir immer noch, weil wir pendeln ja auch, gibt es etwa zwischen 25.000 und 30.000 Menschen, vor allem Kinder in Roma-Dörfern, und die Familie Horvath, die mit uns verbunden sind, die Carmen Horvath hat da ein Herz. Und jetzt gibt es einfach zwei, drei Eindrücke, das sehen Sie mal. Das ist jetzt ein besonders armes Dorf, das ist ein Stück weg von uns. Und ja, die Bilder sind jetzt diese auch schon etwas älter, aber es ist schon auch manchmal bitter, oft sind Männer im Krankenhaus, Frauen dann mit den Kindern. Ja, aber damit es nicht nur duster ist, diese Schwester nennt man die Mutter Teresa dort in einem anderen Dorf in der Nähe von Koprivnica, kocht bei Freizeiten. Sie ist zum Glauben gekommen. Ja, und hier, ich habe den Einsatz erwähnt mit Schwester Dore und Schwester Anne, da waren wir auch unterwegs, so einen Tag. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und was eben wirklich interessant ist, Sie kennen vielleicht, ich weiß, jetzt fallen viele Namen, KEB, Kinderevangelisationsbewegung, da ist die Carmen im Kontakt, auch mit Material, auch nach Serbien und so. Und sie lernt ganz viel mit diesen Kindern Bibelverse auswendig. Und oft, das ist nicht ganz so einfach in der Kultur, Alkohol, Gewalt, Arbeitslosigkeit, trifft sie dann welche, die inzwischen Väter geworden sind, selber schon 6, 8 Kinder haben. Und dann sagen die, Carmen, so Carmen, mit dir haben wir doch gelernt, Römer sowieso, Johannes 3,16, und zitieren ihre Bibelverse runter, manchmal schon im alkoholisierten Zustand. Und es ist oft Saat auf Hoffnung. Aber, auch das will ich sagen, und das ist das Interessante, wir reden ja auch etwas über Mission heute, oft merken wir, das eine ist das Treuezeugnis, was so eine Carmen macht, aber sie ist Kroatin, oft wachsen die Kinder in den Familien, das sind wir auch in so einem Einsatz, das ist noch nicht so lange her, auf in ihrer Sprache und können, wenn sie in die Schule kommen, kein Kroatisch. Ja, die lernen dann die Sprache. Aber in Serbien, auch in Rumänien, gibt es große Gemeinden, bis zu über 1000 Menschen im Süden Serbiens, auch in Mazedonien, und manchmal zu Sommereinsätzen kommen dann wirklich stabil im Glauben stehende Roma-Pastoren oder Mitarbeiter, und das ist eine ganz andere Brücke, wenn Menschen aus der eigenen Kultur dann dort etwas rüberbringen. Also ein Schlaglicht, ja, Sie können das lesen, mit der Arbeit unter Roma geht es um geistliche Angebote, die Liebe Jesu weiterzugeben. Es kommen auch Einzelne zu den Gottesdiensten, aber es ist eben eine Arbeit. Ja, hier macht es ja die Südosteuropa-Mission und andere. In Deutschland haben wir ja auch Roma, oft auch am Bahnhof und aus Rumänien. Einfach danke für die Fürbitte in diesem Bereich. Evangelische Schule. Ja, darüber spreche ich auch gerne. Es gäbe, wie gesagt, jedes Thema hätte einen eigenen Missionsvortrag, aber vor 12 Jahren war es dann möglich, die erste evangelische Schule in freier Trägerschaft zu gründen. Es gibt in Kroatien durch den Kommunismus, Jugoslawien, das wissen Sie auch, keine Geschichte jetzt großer, sagen wir mal, gesellschaftlicher überhaupt Engagementgeschichte. Es war ja alles Engagement. Kurz und gut, es gibt 11 katholische Gymnasien, ein orthodoxes, weil die Serben als orthodox geprägt mehrheitlich die Minderheit bilden. Es gibt ein muslimisches Gymnasium, das hat damals Tito mit Gaddafi gebaut, also auch da gab es Engagement. Und die Adventisten haben ein Gymnasium und jetzt sind wir im evangelischen Bereich, also Schwerpunkt der Baptistenbund, ein Gymnasium. Hier sieht man jetzt schon den Neubau, da sind viele Wunder zu berichten. Die Schule ist in einem vorübergehend in einem Gemeindezentrum. Wir haben 450 junge Menschen, die Ausbildung machen. Die Hälfte ist klassisches Gymnasium, die andere Hälfte ist ein medizinischer Abschluss. Das ist was Besonderes. Physiotherapie, also ein Abitur, eine Matura, wie man sagt, in Krankenpflege, Altenpflege, Physiotherapie, sodass man dann auch mit dem Krankenhaus zusammenarbeitet und ein angegliedertes Wohnheim. Hört sich alles toll an, waren viele Kämpfe, bis wir auch die staatlichen Zuschüsse und alles bekamen. Auch hier zusammengefasst, wir sind dankbar jetzt für einen Erweiterungsbau. Wir haben aber gerade beraten, als ich jetzt unten war, wir haben alleine im Januar und Februar oder zwischen Januar und März 12.000 Euro mehr Gaskosten gehabt und der Staat legt das ja um. Die reagieren aber nicht, das Krankenhaus ist im Grunde pleite, also überall dasselbe Thema. Keiner weiß, wie das im Herbst geht und ob wir die im Wohnheim heimschicken müssen. Also das mal so ganz praktisch, die Gasdiskussion und Heizdiskussion ist überall. Ja, das ist das neue Gebäude, da gibt es zum Glück eine Wärmepumpe, aber das ist noch nicht ganz fertig, da haben wir nur ein Erdgeschoss, so viel zur Energie. Auch hier, ja, Schwester Anne und Schwester Doro sind im Bild. Da haben wir Unterricht besucht, beziehungsweise Impulse gegeben. Das war im Rahmen eines Schulgottesdienstes. Ja, und dann gibt es zwischendrin Evangelisationen. Ich glaube, manche kennen diese Person auch, zumindest eine. Ulrich Pazzani, seit 1993 gibt es ja Pro Christ, damals Billy Graham. Und es ist interessant gewesen, ich war damals im Team als Veranstaltungsreferent und da waren Kroaten mit dabei, also so auch im Anfang der missionarischen Arbeit. Und dann kam eben raus, dass Billy Graham und seine Spur, er war in den 70ern in Jugoslawien, das hat ziemlich viel Kraft gekostet, mit dem Geheimdienst das vorzubereiten und ob Tito das will, aber auch da zusammengefasst sein Buch Friede mit Gott und so weiter, hat die Spuren gelegt, sodass dann 1993 aus Jugoslawien, damals Kroatien, Serbien, Christen kamen, die übertragen haben und somit sind bis heute die Pro-Christ-Übertragungen, auch die Jesus-Haus-Übertragungen, jetzt heißt es ja anders, Hoffnungsfest und so, wie man das der ein oder andere genannt hat, ein fester Bestandteil auch der geistlichen Arbeit dort. Und Ulrich Pazzani war mehrfach auch vor Ort und hat da, wie will ich sagen, auch mit seiner Art guten Anklang gefunden. Hier wird er übersetzt von einem unserer Freunde. Ja, Hoffnungsfest 21, Schulabschlussfeier, Musik- und Chorarbeit, etwas ganz Wichtiges. Jetzt fragt man sich, Mensch, christliche Schule, sind die alle Christen? Ich kann nur so sagen, es sind die allerwenigsten wirklich lebendig mit Jesus dabei, aber gerade über die Liederarbeit und über verschiedene Wege gibt es Zugänge. Ich meine, wir sind da im Rampenlicht, auch nicht alle Lehrer sind gläubig, so viel haben wir gar nicht, aber beten Sie einfach mit, dass diese Arbeit weitergehen kann. Ich habe was von Baustelle gesagt, vorne sieht man das Gemeindezentrum, das war mit zehntausenden Stunden, das ist eine eigene Glaubensgeschichte, Eigenarbeit mit tausenden Kleinstspenden bis aus Bosnien und mit solchen, die etwas mehr Geld hatten, eine gemeinsame Kraftanstrengung. Und da sind wir dankbar. Und jetzt sieht man hier den Bau wachsen. Und hier ist so von außen im Zwischenstadium, hier auf der Baustelle. Auch hier sind viele tausend Stunden Eigenarbeit geleistet worden. Hier noch mit einem Team von uns und anderen beim Verlegen der Steine für die Parkplätze. Bratko Horvath hier im Bild. Benjamin, du kennst ihn noch, war auch mit dabei. Ja, und dann im April dieses Jahr die Einweihung. Manche kennen Hartmut Hühnerbein und sein Schwager, der Unternehmer Friedhelm Loh, hat auch ein bisschen geholfen, weil er auch gesehen hat, was hier alles passiert. Hier Bratko im Bild und die Einweihungsfeier. So, das sind einfach mal ein paar Eindrücke. Hier wird das Erdgeschoss eingeweiht, die Wertestarter Stiftung dabei. Ja, Jugendliche durch Bildung zu prägen und christliche Werte zu vermitteln, um Persönlichkeiten zu formen. Das ist natürlich es ist eigentlich eine dauerevangelistische Veranstaltung, aber eben vor allem auch viel durch Vorleben. Und ich sage jetzt mal noch was von Zukunft. Das ist nur ein Gedankensplitter. Manche kennen ja hier das Buch Der Bibelraucher, Willy Bunz. Das ist jetzt auf Kroatisch übersetzt. Ich versuche mal, dass wir ihn einladen können, dass wir auch da der jungen Generation was weitergeben können. Flüchtlingsarbeit, das ist zunächst die Arbeit mit Menschen aus dem Nahen Osten. Balkanroute. 2015, 16 haben wir über 80.000 Familien mit unseren Geschwistern dort versorgt auf der Durchreise. Da gab es mal eine Sachspende aus Stuttgart. Hier hinten Uwe Heimowski hat uns besucht vor Ort. Und dann dieses sehr schwierige Lager auf einer Müllhalde, was geschlossen werden musste bei Bihać. Hier der Chef des Roten Kreuzes, das ist in Bihać, da sind wir auch mit dem OM-Team im Einsatz. Dann wurden wir mal gebeten, das Brot war ausgegangen, da haben wir eine Sonderspende gekriegt, da war auch das Staatsministerium mit ein bisschen Geld mit dabei, Brot für die Versorgung. Hier in der Mitte mit der schwarzen Tasche ist der Pastor Tomislav Dobutovic aus Sarajevo. Er kommt nach Bihać, wie gesagt, hat Kontakt zum OM-Team. Wenn wir von Kroatien geredet haben, dann reden wir von einer evangelischen Minderheit von 2-3%. Wenn wir von Bosnien reden, dann von 0, irgendwas Prozent, ist eines der am wenigsten durchdrungenen Länder, wenn wir jetzt an missionarisch-evangelisch Christenheit denken. Ja, es gibt die serbische Kirche, die katholische, oft national geprägt. Will da niemand das Christsein absprechen, aber die Frage ist ja wirklich Zugang zu Jesus, wie schaffen wir das? Es gibt eine inzwischen auch gewachsene charismatische Bewegung unter den Großkirchen, auch den Katholiken, aber eben auch dieses Anliegen wirklich von Jesus weiterzusagen. Ja, hier Menschen unterwegs, Schuhe. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Es sind immer noch Zehntausende, die unterwegs sind, auch in diesen Tagen. Durch die Ukraine-Krise oder den Krieg ist das etwas abgelenkt. Ja, und jetzt sind wir schon beim Thema Ukraine-Flüchtlinge. Wir haben ein Gästehaus auf der Farm unserer Freunde. Da haben Menschen Zuflucht gefunden. Über 20.000 Menschen sind auch in den letzten Wochen aus der Ukraine gekommen oder Monate sind es schon. Ganz eigenes Feld, könnte man lange berichten, aber ich streife es nur. Ja, hier die Älteste im Farmgästehaus, Barka, Oma, sie wurde 90 und hat aber vor wenigen Tagen gesagt, sie will zu Hause sterben. Und dann hat sie mit ihrem Sohn und Schwiegertochter das Auto gepackt und ist nach Irpin zurückgefahren. Der Nachbar hat einen Herzinfarkt gekriegt, als er sein Haus gesehen hat und war tot. Da hat man sie dann vorbereitet und wir sind noch in Kontakt, aber es sind viele Tausend, wie gesagt, auch noch in Kroatien geblieben. Ja, Kids auch aus der Ukraine. Ja, humanitäre Nothilfe, aber vor allem die Liebe Gottes zu erfahren. Dann das Erdbeben letztes Jahr, auch das streife ich nur ganz kurz, das ist auch fast an uns vorbeigegangen, weil ich habe dann mit einer, ich sage das mal so flapsig jetzt, mit einer großen Organisation gesprochen, die haben gesagt, es gab nicht genug Tote. Also damit können wir es nicht verkaufen, es waren aber hunderttausende Menschen betroffen und es gab einige Tote. Und das in der Gebirgsregion zu Bosnien, die vom Krieg sehr gezeichnet war. Und so konnten wir dann ja mit Hilfe von vielen Einzelnen auch Container aufstellen, sodass vor allem auch alte Menschen auf ihren Grundstücken bleiben können. Hier ist Baka Nada, da sage ich zwei Sätze mehr dazu. Nada heißt Hoffnung. Sie fand im Krieg, aber eben in dem in den 90ern zum Glauben, ist mit ihrem Mann zurück, hat das Haus fertig gebaut, inzwischen ist sie 78. Und das Haus, ihr Mann verstarb, ist so geschüttelt worden, ein wunderschönes kleines Häuschen, großes Grundstück in den Bergen, muss abgerissen werden und jetzt wohnt sie da im Container. Dann hat sie gesagt, ins Altenheim ist auch schwierig, so kann sie ihre Hühner behalten, dort in die Gemeinde gehen mit anderen älteren Schwestern. Sie hat gesagt, was ich dankbar bin, ist eine Großdruckbibel und ein Dach über dem Kopf. Und das sieht man jetzt hier beides auf dem Bild. Ja, das ist in Petrinja. Viel Trauma, Begleitung noch, Seelsorge. Bis in die letzten Wochen gab es sehr viele Nachbeben, auch recht starke. Und das nimmt die Menschen enorm mit. Dort sind 7, 8 Baptistengemeinden betroffen. Und insofern ist es wirklich auch wichtig, auch ein Gebetsanliegen. Und die Menschen haben weiterhin Angst. Ich weiß immer noch von Familien, die sobald sie ein bisschen wackelt, dann schlafen die im Auto oder haben einfach Angst in einem Gebäude und das ist schon auch schwierig. Aber wir sind dankbar für Menschen, die sich einsetzen, auch immer wieder praktische Einsätze, Kamine bauen und irgendwie helfen. Ja, Pfingstjugendtreffen Eis, einfach nur mal so ganz kurz 2, 3 Eindrücke. Und das war der Mitarbeitertag, das war klasse. Hier viele erinnern sich, fast alle und eben, ja, und jetzt ganz aktuell, letzte Woche, Tische und Stühle haben wir woanders bekommen und auch Tafeln, Evangelische Schule Reutlingen. Das war also am Mutterhaus die Tische hier vor der Abfahrt und dann dort das Abladen, hier die Smartboards für die Schule. Hier die Tische werden wieder zusammengebaut, im Farmgästehaus eingesetzt. Wie gesagt, das sind auch Freizeiten. Roland Werner hinten, wer ihn kennt, war da. Es gab so ein Festival und eine Freizeit. Und insofern, ja, hier in der Schule und mit Peter Horvath in der Mitte. Und somit zum Abschluss nochmal, sind wir gar nicht weit weg hier auf der Wiese. Ja, Bewahrung auf den Fahrten für einen geistlichen Aufbruch unter Flüchtlingen, Asylsuchenden, Schulprojekt, Pastoren und Verantwortliche. Vielen Dank, wenn Sie für diese Arbeit dort beten. Wie gesagt, es liegen Infos aus, die kann man nachher gerne mitnehmen. Ich bin vorhin ermutigt worden, doch etwas ausführlicher, nicht ganz so schnell durch die Bilder zu gehen. Diese Ermutigung habe ich ernst genommen, aber jetzt wenden wir uns dem inhaltlichen Bibeltext zu. Danke mal soweit. Ich habe ein Thema für heute genannt und habe nachher gemerkt, das ist ein ganz urbiblisches Wort, beziehungsweise auch ein Wort, was wir ja oft benutzen und es kommt aber gar nicht in dem Bibeltext vor. Und trotzdem hat es ganz, ganz viel Zusammenhang. Es geht um das Wort Vertrauen. Bevor wir gleich in den Text schauen, ist das ja so ein Wort, was uns von Anfang des Lebens prägt. Vertrauen in Menschen, Vater und Mutter. Wie genial, dass wir, wenn es wirklich gut läuft, sogar hier das Urvertrauen entwickeln. Und wehe, wenn es zu früh erschüttert wird. Aber dann im Leben, so war es zumindest auch bei mir, 1., 2. Klasse, kommt der Polizist und sagt, nicht bei jedem einsteigen. Gibt da böse Menschen, die sind ganz nett, aber dann bist du weg. Und so hat das plötzlich mit dem Vertrauen Grenzen gehabt. 6, 7, 8 Jahre Und schon als Kind beginnt so eine Ahnung, eine Einsicht, bei den einen früher, bei den anderen später, dass es auch ein Gegenteil gibt, Vorsicht oder Misstrauen. Spannend auch die Werbung, vor allem in diesen Zeiten. Und das schon ein paar Jahre, vielleicht sogar die letzten 2, 3 Jahrzehnte. Gesundheit braucht Vertrauen, das ist so die Krankenkasse. Kompetenz schafft Vertrauen, sagt diese oder jene Firma. Kapital ist Vertrauen, Vertrauen muss verdient werden. Oder nochmals aus dem Bankenwesen, Vertrauen ist der Anfang von allem. Manche sind da auch schon ganz übel geendet. Aber auch das aus der Presse vor ein paar Jahren, immer weniger Deutsche vertrauen den Banken. Also nichts gegen Banker, unser Sohn macht eine Ausbildung gerade bei der Volksbank. Und dann wieder 2 Jahre später, Vertrauen der Kunden kehrt zurück. Also Vertrauen unterliegt auch einer Dynamik. Es kann zurückkehren, aber oft als langwieriger Prozess. Oder es kann verspielt und verloren werden, in einem Augenblick, vielleicht in einer Nacht. Gerade auch in Beziehungen. Ich möchte uns heute den Text lesen, der dieser Bibelstunde zugrunde liegt. Der steht in Matthäus 6, die Verse 19 bis 26. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes, wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Und wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Soweit der Text. Vielleicht ein ungewöhnlicher Text und doch, was das Thema Vertrauen angeht, aber vielleicht auch ein Text für uns Deutsche, dem Land der Sparer, der Vorsorger, derer mit den Abschlüssen, dass die Dinge gut geregelt sind bei dieser oder jener Weltspartag und sonstiger Spargeschichte. Gut, auch das entnehmen wir ja der Presse. So langsam lohnt sich das Sparen wieder und vermutlich verlieren andere die Häuser. Also wir sehen das hin und her. Die erste Frage für uns, worauf vertraue ich? Es ist ja schon angeklungen bei den einführenden Sätzen und auch das, kaum schlägt man die Zeitung auf, wird fast jeden Tag darüber geschrieben, wie sicher und nicht sicher Anlagen sind, das Geld, das wir haben oder auch nicht haben, wie das Ersparte ist, was damit gerade passiert und auch wie sicher die Rente ist, was wir unter der Matratze haben oder im Garten vergraben haben und wie sicher vielleicht damals die deutsche Mark war. Ist meine Beratung, die ich habe, gut? Ist das, was wir investiert haben, gut angelegt? Investition, kein schlechtes Wort. Eben die Frage, dass ich etwas erwirtschafte, dass ein Ertrag rauskommt. Und das wichtigste Wort ist Ertrag. Was springt rum? Was bleibt hängen? Auch an sich noch nichts Schlechtes. In England verstarb ein Mann, sein Sohn wurde gefragt, so, was hat er denn zurückgelassen? Der Sohn sagte ganz einfach, alles. alles. Man will ja dann immer wissen, ne? Haus und Hof und was und wie. Alles hat er zurückgelassen, alle Investitionen, alle Erträge, alle Sammlungen, alle seine Güter, Häuser, Grundstücke, Gold und Schmuck, alles. So sieht es aus mit unseren Investitionen. Im Zweifel, wenn wir sterben müssen, lassen wir alles zurück. Und dann die Frage, was wird sein, was du gesammelt hast, worauf hast du vertraut? Ich war mal mit einem Makler im Gespräch und da ging es um ein Haus und hin und her, kurz gefasst. Dann sagte der Makler, wenn der Besitzer nicht diesen Preis bekommt, nimmt er das Haus mit ins Grab. Dann habe ich dem Makler gesagt, richten Sie dem Besitzer schöne Grüße aus. Ich habe einige Beerdigungen im Leben gehalten, aber noch niemals hat einer sein Haus mitgenommen. Das dürfen Sie ihm gerne sagen. War ein sehr vermögender Mensch, dem Makler fiel das Gesicht runter. Das hätte er auch noch nie gehört. Ich sage, doch, sagen Sie es ihm. Er wird es nicht mitnehmen. Was wird sein, was du gesammelt hast? Und diese Bilder, Ukraine-Krieg, noch viele andere Katastrophen der Welt, was uns so durch die Nachrichten und den Bildschirm vor Augen geführt wird. Viele haben über Nacht alles verloren. Hurricane, Hochwasser, Ahrtal, Stichworte, die wir kennen. Und manche konnten ihr nacktes Leben retten und auch jetzt wieder. Nicht nur damals im Balkankrieg, auch gerade diese Tage habe ich mit den zwei Frauen, die uns da bei der Freizeit mitgeholfen haben, aus der Ukraine gesprochen. Nur das nackte Leben gerettet, die Männer an der Front, jeden Tag die Ungewissheit. Matthäus 6, 19 bis 21, wir haben es gerade gelesen. Sammelt euch Schätze im Himmel, nicht die, die Rost und Motten fressen, die Diebe stehlen, Schatz und Herz. Jetzt könnte man sagen, ach, lieber Johannes Neudeck, was willst du eigentlich? Es gibt auch Verse über das rechte Planen, über die gute Haushalterschaft. Und natürlich, das ist wichtig. Aber die Grundherausforderung bei aller Haushalterschaft, bei allem Planen, bei allem Vorsorgen, können an die Josefs Geschichte denken, die Bevorratung, für uns, und das sind Worte, die Jesus gesagt hat, ist die Frage, wo ist unser Schatz? Was ist letztendlich die Basis, worauf ich baue? Oder anders gesagt, wer hat das letzte Wort, das allerletzte Wort in meinen Alltagsfragen? Worauf vertraue ich wirklich? Diene ich dem Mammon, dem Geld, so sehr ich es nutze und wir dankbar sind? Man kann nur einem Herrn dienen. Der zweite Gedanke, den habe ich überschrieben, Sorgen und Alltag. Und ich sage es offen, ich halte mir diese Predigt zuallererst selbst. Mein Alltag ist oft von Sorge geprägt, mehr als von dem vertrauenden Blick auf Jesus. Wenn ich in die Alltagswirklichkeit eintauche, wird das am Morgen Gelesene oder auch sogar Verinnerlichte oft schnell erschlagen. Die Wirklichkeiten, die Rechnungen, alles andere. Und dann bin ich in der sogenannten Realität. Und die Frage stellt sich auch mir immer wieder, wer oder was gewinnt die Oberhand? Jeder von uns, denke ich, hat hier seine Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist manchen von Ihnen die Offensive junger Christen bekannt. Das ist eine Einrichtung, die haben jetzt auch Jubiläum gefeiert aus den 60ern. Horst Klaus und Irmela Hoffmann waren die Gründer. Kennt das jemand? Sagt das manchen was? Ja. Und Irmela Hoffmann, sie war ja auch eine Seelsorgerin und hat viel mitgearbeitet, auch mit Menschen von außen, hat einen sehr steilen Satz gesagt. Und da sage ich auch gleich noch was als Kommentar dazu, aber ich will ihn mal vorlesen. Sie hat gesagt, wir haben, inzwischen ist sie beim Herrn, wir haben in den Jahren unserer Arbeit mit Menschen, also viele Hunderte, Jahrtausende auf dem Glaubensweg begleitet. Und in dieser Zeit habe ich mehr Glauben unter Sorgen ersticken sehen, als unter Verstößen gegen die 10 Gebote. Der Satz ist insofern steil, weil natürlich Sorge und die 10 Gebote kann ich nicht gegeneinander ausspielen. Es sagt auch nichts über die Zweitrangigkeit der Gebote. Aber es sagt enorm viel darüber, wenn ich auch mein Leben betrachte, wie schnell fehlendes Vertrauen und der Sorgengeist den Glauben ersticken kann. Und weiter sagt sie, wir ahnen oft gar nicht, welche Macht Sorgen haben können, wie sie einen Menschen gefangen nehmen, sein Handeln bestimmen, ihm die Lebensfreude rauben und keine Dankbarkeit aufkommen lassen. Und wenn man dann sich selber analysiert, wie oft man schneller klagt als dankt, soweit das Zitat. Sorge kann Glauben ersticken, der Sorgengeist und fehlendes Vertrauen kann uns die Luft abschnüren, die Freude rauben. Die Alternative ist natürlich jetzt nicht zu sagen, sorgenfreie Leichtigkeit, ich lebe auf Pump und Kosten anderer und dann sage ich, naja, ich vertraue Gott. Sondern es ist wirklich die große Gewissheit, ich kann mein eigenes Leben letztlich nicht absichern, ich muss es auch nicht absichern. Ja, kann man sagen, naja, ich bin jetzt älter, bin ja so gereift, das ist vielleicht was für Jüngere. Einer der Menschen, mit denen ich mich immer wieder treffe, der ist wissenschaftlich tätig und er hat mit einem seiner vielen Kollegen, Kollegin, in diesem Falle Kollege, eine Veröffentlichung durchgeführt und noch eine Veröffentlichung. Und irgendwann, beides sind Christen, sagte dann der Jüngere, ach, weißt du was, wenn das nächste Mal wieder veröffentlicht, ist eigentlich nicht schlecht, wenn ich auch mal mit dabei stehe, ne? Hilft mir dann auch an meinem Weg. Das Ding kam raus, der Name stand nicht dabei, wieder nur der andere. Auf jeden Fall haben die dann miteinander gesprochen. Der Jüngere sagt zum Älteren, Mensch, was ist denn da gewesen? Da sagt der Ältere, du, hab noch eine Karriere vor, könnte mich doch ein bisschen einschränken. Ich habe es nochmal weggelassen. Alter, Mitte 90. Also nur, dass wir sehen, die Sorge um unser Image, um Lebensabsicherung ist enorm zäh. Sie kann mit uns alt werden. Das ist eine Lebensaufgabe. Die ist so zäh, die ist nicht begrenzt. Und ich mache jetzt einen kleinen Blick aus diesem Matthäus 6 Text weg, einen Exkurs, den mute ich Ihnen zu und nehme Bezug auf eine Geschichte, die, ich glaube, uns allen bekannt ist. Ich fasse ganz kurz zusammen. Nämlich in Lukas 5 wird der Fischzug des Petrus berichtet. Und der weist in eine ganz interessante Richtung. Also, Szene am See Genezareth, die Menge drängt zu Jesus, die Fischer waschen die Netze, sie wollen Gottes Wort hören, er benutzt das Boot als Kanzel. Und dann bittet er Simon, noch ein wenig weiter hinauszufahren und das am Tag. Und die sagen, das ist absurd, wir haben nichts gefangen. Meister sagt Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, aber auf dein Wort hin, naja. Und wer die Geschichte kennt, weiß, wie es ausgeht. Die Netze fangen an zu reißen. So viele Fische hatten sie nie gefangen. Ein weiteres Boot wird benötigt. Der Ertrag war reich. Und Petrus erkennt sich als sündigen Menschen. Er bekommt den Auftrag, Menschenfischer zu sein und weitere mit ihm. Und diese Erfahrung war auch eine Erfahrung des Vertrauens. Und somit kommen auch hier die entscheidenden Fragen zusammen. Was ist mein Ziel? Worauf vertraue ich? Begreife ich mich wie Petrus in dieser Geschichte als begnadeten Sünder? Weiß ich um Vergebung in Jesus Christus? Weiß ich um meine Endlichkeit? Jeder Tag ist ein Geschenk. Und weiß ich und vertraue darauf, dass meine Zukunft in Gottes Hand steht. Und dann, ich sag's mal so ganz banal, muss ich meinen Lebensweg, vielleicht meinen Erfolg, meine Karriere, auf welchen Ebenen auch immer, nicht durch Spielchen, durch Macht, durch Intrige oder durch Tricksen hinkriegen. Hochmut und Eitelkeit, auch mit frommer Verpackung, sind aus meiner Sicht Formen des Selbstbetruges. Und demütige Gesinnung hat etwas Kindliches an sich. Jesus sagt mal, so ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, wer sich selbst erniedrigt. Unser täglich Brot ist das Gebet, sind wir wieder im Kapitel Matthäus 6. Die Bitte um die täglichen Belange, das ist gemeint. Und in Vers 25 und 26 lesen wir, es sorget nicht ums Essen, ums Trinken. Leben ist mehr als Nahrung, Leib mehr als Kleidung. Seht die Vögel an. Also, wie gewinne ich Vertrauen? Schaut raus, die Spatzen und Amseln zeigen es euch. Schaut sie an. Oder wer möchte noch mal einen Blick auf Petrus? Ich bin ein sündiger Mensch. Nach einer gefrusteten Nacht kein Einkommen und Jesus hat die Situation verwandelt. Aus Leerlauf wird ein großer Fang, aus Misstrauen und Sorge wird Vertrauen, Krankes wird Heil. Petrus erkennt seine Sündhaftigkeit, aus Starre wird Bewegung, die Bewegung wird zur Berufung, die wird zur Nachfolge. Beziehungen werden gebaut und Jesus schafft Vertrauen. Er beruft, und was ist aus Petrus nach dem Verrat und der Verleugnung nachher geworden, wenn wir an Pfingsten und weiterdenken, an den Bau seines Reiches. Und nochmal, ich will es einfach wiederholen, wir müssen es nicht hinkriegen. Und darum, und ich komme zum Schluss, Vertrauen hat eine Dimension der Ewigkeit. Sammelt euch Schätze im Himmel. Jesus deutet hier die Ewigkeit im Blick auf die Auferstehung an, das kommende Gottesreich. Und aus der Alltagswirklichkeit, die ich bin so, ja, von meinen, ich habe 6 Geschwister, einer sagte mal, du bist so furchtbar realistisch, ja. Aus dieser, was wir so furchtbar realistisch nennen, ist nicht immer das, was Gott im Blick hat, sondern eine neue Dimension, neuer Himmel, neue Erde. Es wird hier nicht im Text erwähnt, aber es wird vorausgeahnt. Wir kommen von Ostern her. Hoffnung über den Tod hinaus. Was sagen wir am Grab? Was haben wir zu geben angesichts der Ewigkeit? Ich komme gerade von einer Beerdigung letzte Woche. Liebe Freunde, das Ehepaar, er hat überlebt, wesentlich älter. Sie hat fast über 3 Jahrzehnte MS gehabt, nie geklagt. Ich klage über ganz viel Kleines, hat mich sehr nochmal beschäftigt. Klar, wir Menschen sind verschieden, nicht jeder hat diesen Charakter. Mancher wird durch Klagen und Hiob hat geklagt, auch irgendwie seine Dinge los. Aber das Letzte ist doch Gottvertrauen. Er füllt die Netze. Und wenn ich so zurückschaue, auch in meinem Leben, er hat eingegriffen. Und trotzdem muss ich sagen, wie schnell vergesse ich. Sorgen haben oft bei mir das Vertrauen erstickt. Dankbarkeit verfliegt schnell. Und deswegen, und jetzt leite ich nochmal unseren Blick kurz vorm Abschluss auf einen ganz kleinen Vers, der war nicht in dem verlesenen Text, aber er steht im 6. Kapitel von Matthäus. Und es ist irgendwie komisch, sage ich jetzt mal, für mein Leben, weil diesem Satz, den ich jetzt lese, in Vers 8 folgt eigentlich einer der bekanntesten Texte, nämlich das Vaterunser. Das können sogar Menschen, die oft jahrelang nichts mehr mit Gott und Kirche zu tun haben, sprechen. Und dieser Satz davor, bevor Jesus sagt, darum sollt ihr also beten, sagt er, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Großartig. Großartig. Es heißt nicht, dass wir nicht mehr beten sollen, denn direkt im Anschluss lädt er ein, um das tägliche Brot zu bitten. Könnte man ja sagen, hast doch gerade gesagt, du weißt es doch. Aber es zeigt das Vertrauensverhältnis, das wir zu unserem Vater haben dürfen. Es klingt so einfach und kindlich. Und ich sage mal, so darf es sein. In dieser kindlichen Haltung dürfen wir zu Gott kommen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Das drückt die Vaterliebe Gottes aus. Ganz persönlich, ich vertraue dir, Vater, Papa, Abba. Und dann wird aus diesem alltagsrealen Auferstehungswirklichkeit, aus eigenen Wegen werden seine Wege, er ruft in die Nachfolge. Aus Sorgen wird Vertrauen. Aus meiner Planung und Steuerung, ich kann es Gott abgeben, er macht es recht. Ja, und vielleicht auch aus meiner Verzweiflung, Rachegedanken, Hass kann Liebe werden. Und auch in Leid und Krankheit weiß ich mich von ihm geborgen. Im Blick auf diese Ewigkeitsdimension, aus zweitrangigem und vorletztem wird Letztes. Und ich sage es nochmal, ich brauche diese Einübung immer wieder. Wer ist der Größte im Himmelreich? Werdet wie die Kinder, habt Vertrauen. Wo euer Schatz ist, ist euer Herz. Ich will abschließen mit einem Wort von Luther. Er hat gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Schatz und Herz, das ist der Altar. Und was da drauf liegt, bestimmt uns. Als von Gott Befreite werden wir befähigt und beschenkt, dann wird Auferstehungswirklichkeit zur Alltagswirklichkeit. Und das wünsche ich. Und um im Bild des Fischzugs zu bleiben, unser Exkurs, Gott ruft uns ein wenig hinauszufahren, dort, wo vielleicht kein Vernünftiger fischt, kann seine Auferstehungswirklichkeit auf unsere Alltagswirklichkeit treffen. Ja, wir sind reich beschenkt, Sorgen dürfen wir abgeben, er weiß, was wir brauchen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns seinen Segen. Amen. Wir werden noch stille und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass deine Wirklichkeit all das, was wir denken und ahnen können, übertrifft. Danke für deine Erlösung, danke für deine Auferstehung, für deine Vergebungsmöglichkeit, für neues Leben und danke auch, dass wir in all unseren Sorgen, was auch jeden Einzelnen hier prägt und quält, wir dürfen es dir bringen. Und du weißt, was wir brauchen. Du bist der gute Vater. Wir bitten dich für alle, die heute hier sind, ihre Familien, Verwandten, alle Not, bringen auch unsere Verfehlungen, bitten dich um Vergebung und um die Ausrichtung auf dich, Jesus Christus, dass du uns groß wirst durch deinen Geist. Amen.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass das so die Kernübung unseres Alltags, unseres Glaubenslebens ist. Und mögen wir es doch auch in der kommenden Woche üben, in dem, was uns so umtreibt, was uns nicht loslässt, was uns niederdrückt, zu sagen, Vater, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue dir. Du machst es gut. Er macht es gut. Aber es ist eine Übung und wir wollen es anpacken, auch in der kommenden Woche. Vielen Dank, das ist eine gute Hilfe für die nächste Woche. Das Opfer, was wir an den Ausgängen in den Opferbüchsen einwerfen, das soll der VDM zugutekommen. Also wenn Sie es einlegen, es kommt der VDM, der Vereinten Missionshilfe, zugute. Vielen Dank für Geber und Gaben. Und wir laden Sie ganz herzlich ein zur nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag. Die wird Schwester Gisela Beck halten. Herzliche Einladung. Und dann seien Sie gesegnet für die kommende Woche. Gehen Sie im Frieden dieses Herrn, der es gut macht, der, dem wir vertrauen können. Auf Wiedersehen.